Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 19 bis 23, und es geht uns heute in der Predigt in Sonderheit um den 23. Vers. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Neulich war in unserer Tageszeitung ein Adventskalender mit 24 Türchen abgebildet. Hinter den einzelnen Türchen sollte sich diesmal nicht Süßes befinden, sondern sie sollten dazu anregen, einfach mal in der Nachbarschaft an der Türe zu klingeln, von Hausnummer 1 bis 24, jeden Tag also woanders. Ob sich das Türchen auch öffnet, ist natürlich nicht gesichert, so hieß es. Auch wer oder was sich dahinter versteckt, aber in der Begegnung mit Menschen aus der Umgebung könnte sich ja vielleicht ein nettes Gespräch ergeben. Im besten Falle eine Beziehung, die Weihnachten überdauert und dem Fest so einen ganz neuen Sinn gibt. Darum soll es also in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit gehen, um Begegnungen mit Menschen und um mitmenschliche Beziehungen. So wird also die Advents- und Weihnachtszeit vom eigentlichen Sinn entleert und mit neuen Inhalten gefüllt. Nun, wir haben ja nichts dagegen einzuwenden, dass es in der Advents- und Weihnachtszeit zu schönen und guten Begegnungen kommt mit anderen Menschen, dass Beziehungen gepflegt werden, erneuert werden oder vielleicht ganz neu entstehen. Doch wo bleibt der Hinweis auf Gott und auf sein Heilshandeln, auf seinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist in diese Welt, um Sünder selig zu machen? Wo bleibt der Kern der Advents- und Weihnachtszeit? Unter einem rein menschlichen Gesichtspunkt kann jeder das Weihnachtsfest feiern. Auch ein Freigeist, auch ein Muslim. Und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund der Umdeutung von Advent und Weihnachten. Wir wollen allerdings nicht nur an solche denken, die mit dem eigentlichen Sinn der Advents- und Weihnachtszeit nichts oder nichts mehr anzufangen wissen, sondern auch an uns selbst, die wir ja glauben an unseren Herrn Jesus Christus und wissen um das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Wir wollen immer wieder auch an uns denken, nicht nur an die da draußen, fern vom Reiche Gottes, sondern auch an uns ganz persönlich, die wir zum Reich Gottes dazugehören. Und vielleicht können wir in dieser Zeit das Zentrum, den Herrn Jesus Christus, aus den Augen verlieren. Und dann geht es auch für uns persönlich hauptsächlich um ein familiäres Miteinander, in das man vielleicht noch andere Freunde, Bekannte oder auch Fremde mit einbezieht. Und so wollen wir uns heute auf die Hauptsache konzentrieren. Adventszeit ist nach dem Kirchenjahr eine Zeit der Buße, der Beugung, der Vorbereitung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt. Weihnachten und das Wort ward Fleisch. Dieser Sinn der Adventszeit ist auch den Gläubigen oftmals gar nicht so recht bewusst. Adventszeit, eine Zeit der Buße, der Beugung, der Demütigung vor Gott. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir auch heute diesen Text hier betrachten. Es geht also um die Hauptsache, um Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es geht nicht um Mitmenschlichkeit. Das hat sicherlich auch seinen Raum und seine Bedeutung vom Evangelium her. Da geht es uns ja um den anderen. Gott liebt den anderen, er will ihm Gutes tun. Er möchte solche Begegnungen, die wir haben mit anderen Menschen, um sich darin zu verherrlichen. Aber darum geht es nicht in der Hauptsache, sondern im Zentrum geht es um unsere Beziehung zu Gott. Das müssen wir immer wieder und immer wieder bedenken von der Bibel her, von der Heiligen Schrift her. Es geht in allen Dingen, in allen Belangen unseres Lebens, in erster Linie immer wieder um die Beziehung zu Gott. Das lernen wir ganz besonders aus dem Hebräerbrief, aber die ganze Bibel ist voll davon. Es geht immer um Gott, auch da, wo es um Beziehungen zu anderen Menschen geht, geht es in erster Linie um den lebendigen Gott, der sich in Christus geoffenbart hat. Das Sehnen nach dem Kommen des Messias zieht sich durch die ganze Geschichte des Volkes Israel hindurch. Immer gab es Menschen in Israel, die wussten, dass die entscheidende Hilfe sowohl für Israel als auch für die Völkerwelt nur durch das Kommen des Sohnes Gottes geschehen würde. Mittendrin in den Weissagungen über seine Söhne kommt es sehnsuchtsvoll aus dem Herzen des Erzvaters Jakob: Herr, ich warte auf dein Heil. Herr, ich warte auf dein Heil. In seinen Prophezeiungen, die er aussprach über seine Söhne, da gab es nicht nur Positives, sondern da gab es auch viel Negatives, viel Notvolles. Und Jakob wusste, alles Böse und alles Leidvolle wird nur überwunden durch das Kommen des Messias. Alles andere war für ihn vorläufig. Gottes Eingreifen auch in seiner Zeit, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die sich immer wieder zeigte, auch auf den Erziehungswegen, die Gott Jakob führte und auch seine Kinder führte, all das war für ihn vorläufig. Er schaute aus nach dem Tag, an dem Gott seine Herrlichkeit vollends offenbaren würde und aller Not und allem Leiden, vor allen Dingen allem sündigen Wesen, ein Ende bereiten würde. Herr, ich warte auf dein Heil. Oder nehmen wir den Propheten Jesaja, den Evangelisten des Alten Bundes. Er beklagt die notvollen Zustände im Volk Gottes. Wir wollen das einmal lesen. Jesaja Kapitel 64, die Verse 5 und 7. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an und macht sich auf, dass er sich an dich halte, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt unserer Schuld. Die innere Herzensstellung des Volkes Gottes war sehr, sehr notvoll. Jesaja vergleicht sie mit einem schmutzigen Kleid. Und das Kleid ist ja in der Bibel ein Bild für die Gerechtigkeit vor Gott. Hat eine ganz besondere Bedeutung. Das Kleid, die Bekleidung des Menschen, hat nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift schon auf den ersten Seiten der Bibel, lesen wir das, eine ganz besondere Bedeutung. Immer die Bedeutung auch des Zudeckens. Ich war hier, wird etwas bildlich dargestellt in der Kleidung des Menschen von der Gerechtigkeit Gottes, die durch das Blut Jesu Schuld und Sünde zudeckt. Also deshalb auch hier das Bild von der Gerechtigkeit, die der Mensch aus sich heraus vor Gott geltend machen will, aber auch gleichzeitig von der Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat oder von Jesaja aus gesehen schenken würde. Unser eigenes Kleid Das, was wir vor Gott geltend machen, von uns aus, dieses Kleid ist hässlich. Die Herzen der Menschen sind verdorben durch Sünde und Schande, grober Götzendienst, rein äußere Frömmigkeit. Das war der Zustand des Volkes Israel damals zur Zeit des Propheten Jesaja. Die Propheten sprachen ja immer wieder hinein in solche notvolle Situationen und ihre Prophezeiungen, ihre Weissagungen bezogen sich nicht nur auf die Zukunft, sondern sie sollten Licht hineinbringen in das Dunkel der Herzen der Menschen der damaligen Zeit. Sie sollten den Finger legen auf die wunden Stellen in den Herzen des Volkes Gottes. Das ist zunächst einmal die Aufgabe der Propheten gewesen, ihrer Weissagung. Genau das brauchen wir auch in unserer Zeit. Damit das Verborgene der Herzen offenbar wird, brauchen wir diesen Geist der Weissagung, dass durch das Wort der Heiligen Schrift, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, das Verborgene, denn Sünde und die Zusammenhänge in unserem Herzen sind uns ja von Natur aus verborgen, dass das offenbar wird, dass da Licht hineinkommt in die Herzen. So stand es also damals um das Volk Gottes, grober Götzendienst und rein äußere Frömmigkeit. Und dabei war man blind für diesen eigenen verlorenen Zustand. Das Volk befand sich also in einem schrecklichen geistlichen Niedergang. Jesaja drückt das auch aus unter der Leitung des Heiligen Geistes mit den Worten: Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Jesaja weiß, dass dem Volk Israel nur durch ein Wunder der Gnade Gottes geholfen werden kann. Es musste also eine Erneuerung der Herzen geschehen, eine Erneuerung der Gesinnung des Volkes Gottes, und das konnte nur von oben kommen. Das ist etwas, was auch wir immer wieder im Bewusstsein eigener Ohnmacht erkennen, schmerzlich auch erkennen. Das ist auch ein Leidensweg, den wir zu gehen haben, dass wir so ohnmächtig sind. Hier kann nur Gott etwas tun. Unsere eigenen Herzen in die rechten Bahnen zu lenken, die Herzen der anderen zu erleuchten, in die rechten Bahnen zu lenken, zur Buße zu führen, zum Glauben an den Herrn Jesus. Das ist uns unmöglich. Wie Luther das einmal so ausgedrückt hat: selbst wenn wir wie ein Engel vom Himmel herab predigen könnten, Zeugnis geben könnten, würde nichts geschehen, wenn nicht von oben her durch den Heiligen Geist etwas hineingegeben wird in die Herzen der Menschen. Das ist die Ohnmacht, die uns immer wieder bewusst sein soll, die uns aber in die Arme Jesu hineintreiben soll, damit Gott etwas tut. Und so war es bei Jesaja. Jesaja wusste, hier ist ein Wunder nötig, damit dieses Volk zurechtkommt. Dass es zur Buße und zum Glauben kommt an den Gott Israels. Und da bricht es aus seinem Herzen hervor wie ein gewaltiger Schrei: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Ach, dass du doch den Himmel zerrissest, dass doch etwas von oben käme, dass du doch selbst kämst, dass du doch selbst herabführest in die Not deines Volkes. Und das geschah zu Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch. Gott kam in diese Welt als wahrer Gott und als wahrer Mensch, um uns zu erlösen und zu erretten aus unserem unglückseligen Zustand heraus. Und auch zur Zeit Jesu gab es eine Schar von Menschen, die das Kommen des Messias ersehnten. Wenn es heißt, dass dem Simeon vom Heiligen Geist eine Antwort zuteil wurde, er würde nicht sterben, bevor er den Messias gesehen habe, dann heißt das doch, Simeon hatte Gott verlangend gefragt: Wann kommt der Messias? Werde ich das noch erleben, dass der Messias kommt? War ja zur Zeit Jesu doch eine Erwartungshaltung auch im Volk Israel. Nicht immer eine rechte Erwartungshaltung, aber man erwartete einen Messias. Und dazu gehörte eben auch Simeon: Werde ich es noch erleben? Wir können es natürlich nicht gutheißen, wenn später im Laufe der Kirchengeschichte Männer wie der Prälat Bengel, ein ganz bekannter Ausleger der Heiligen Schrift, die Wiederkunft Jesu errechneten und, wie es nicht anders sein konnte, sich natürlich dabei verrechnet haben. Aber eins können wir doch sagen, all diese Leute, die danach ausschauten und sich fragten, wann kommt denn das? Die Propheten des Alten Bundes auch. Das erwähnt Petrus in seinem ersten Brief. Sie hielten Ausschau danach. Wann wird das geschehen? Wann kommt das? Wann kommt der Messias? Wann kommt der Erlöser? Alle diese Leute, auch in der Kirchengeschichte, auch solche, die sich dann verrechnet haben. Sie hatten ein sehnsüchtiges Verlangen nach dem Kommen des Herrn. Und das ist doch die Frage, ob uns diese Intensität, dieses tiefe Verlangen nach dem Kommen des Herrn nicht abgeht. Wir wissen, dass man das nicht errechnen darf, wann der Herr kommt. Der Herr hat es uns selbst gesagt. Zeit und Stunde sind dem Vater im Himmel gegeben, vorbehalten. Wir wissen das nicht, aber haben wir auch das Verlangen, wie es diese Menschen hatten, die sich geirrt haben. Aber von einer tiefen Sehnsucht nach dem Kommen des Heils in Christus Jesus erfüllt waren. Bevor nun der Messias kommen konnte, mussten die Herzen der Menschen in Israel darauf vorbereitet werden. Und da sind wir nun bei Johannes dem Täufer, der ja die herausragende Gestalt des Advent ist. Er ist der Wegbereiter unseres Herrn Jesus gewesen. Er ist der, von dem der Prophet Maleachi Folgendes prophezeit hat: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das ist übrigens interessant. Zunächst einmal heißt es, das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen, das Herz der Eltern zu den Kindern und dann erst das Herz der Kinder zu den Eltern. Dieser Elia, der hier prophezeit wird, das war, wenn auch nicht persönlich, Johannes der Täufer. Er predigte in der Kraft des Elia. Er war dieser Mann, den der Prophet Maleachi prophezeit hatte. Das sagte der Herr Jesus dann später selbst. Und als Johannes seine gewaltigen Bußpredigten hielt, da dachten viele, er sei vielleicht der Messias. Und so berichtet uns Lukas, dass das Volk voller Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre. Als die jüdische Obrigkeit einige Priester und Leviten zu Johannes schicken, um Genaueres über ihn und von ihm zu erfahren, verneint Johannes entschieden, er sei der Messias. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Eine klare Aussage, ich bin nicht der Christus. Das ist auch wichtig für uns, dass wir immer wieder wissen, was wir nicht sind oder wozu uns Gott nicht beauftragt hat. Das ist eine Seite, die ganz klar auch für uns persönlich sein muss und auch für diejenigen, mit denen wir zu tun haben. Ich bin nicht der Christus. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und dann kommt das, was wir ja zu Anfang bereits als unseren Predigtext gelesen haben. Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also Johannes bekennt, was er ist. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste, wie wir es auch gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, in der Schriftlesung. Es fällt uns auf, dass Johannes hier nicht sagt, ich habe eine Stimme oder ich halte hin und wieder eine Predigt. Es hätte ja auch sein können. Es wäre eine wunderbare Sache gewesen. Aber so drückt er sich hier nicht aus, sondern er sagt, ich bin eine Stimme. Das heißt, Johannes der Täufer war ganz und gar mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seiner ganzen Existenz ein Prediger des Wortes Gottes. Es heißt, dass Gottes Wort zu ihm geschah. Das heißt, er empfing seine Botschaft von Gott und gab sie weiter und wusste, das ist mein Auftrag. Dazu bin ich von Gott bestimmt. Das war ihm ganz klar. Johannes der Täufer übrigens vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Vom Mutterleibe an. Er war sich darüber ganz im Klaren, welchen Auftrag er hatte und was er war. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, er bezieht sich also auf den Propheten Jesaja. Und was war der Inhalt seiner Verkündigung? Ebnet den Weg des Herrn. Das war zusammengefasst seine Botschaft. Er war Wegbereiter. Ebnet den Weg dem Herrn oder des Herrn. Hinter dem Bild, das Johannes hier gebraucht, steht folgender Gedanke. So habe ich gelesen. Im Orient gab es keine asphaltierten Straßen, das ist klar, sondern nur ausgetretene Pfade. Und wenn ein König im Begriff stand, eine seiner Provinzen zu besuchen, wenn ein Eroberer durch sein Herrschaftsgebiet zu reisen beabsichtigte, wurden die Straßen begradigt, geebnet und in Ordnung gebracht. Vertiefungen mussten aufgefüllt werden und Hügel mussten eingeebnet werden. Im Propheten Jesaja lesen wir das nach der Luther-Übersetzung mit folgenden Worten, Jesaja 40, Vers 4, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Es sollte also dem König ein ebener Weg bereitet werden. Das ist der Gedanke, der hinter diesem Bild aus dem Propheten Jesaja steht und den Johannes der Täufer hier aufgreift. Die Bußpredigten des Johannes sollten also dem Messias den Weg bereiten. Den Weg in die Herzen der Menschen hinein. Und alle Hindernisse sollten aus dem Wege geräumt werden. Das war also seine Aufgabe. Das war der Zweck seiner Predigten. Und das ist auch heute noch der Zweck einer Bußpredigt. Dem Empfang der Gnade geht die Erkenntnis der Sünde voraus und des drohenden Gerichtes Gottes, des drohenden Zornes Gottes. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Weil das sollte uns eigentlich noch bewegen und auch erschüttern. Der Ernst dieser Botschaft. Und Johannes sagt zu ihnen, beruft euch nicht auf Abraham. Meint nicht, weil ihr zum jüdischen Volk gehört, weil ihr Abrahams Kinder seid, würdet ihr verschont. Meint das nicht. Sondern es wird euch das Gericht Gottes, der Zorn Gottes ereilen, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut. Buße ist, das müssen wir immer wieder klären, weil das so verkehrt in unseren Köpfen und Herzen steckt. Buße ist keine fromme Leistung. Es geht nicht darum, eine Strafe abzubüßen. Sondern Buße tun heißt, sich vor Gott zu demütigen. Und dazu soll diese Adventszeit dienen, dass wir uns ganz neu vor Gott demütigen, uns beugen vor ihm, so tief wie es möglich ist, vor dem lebendigen Gott, vor dem heiligen Gott, wie auch Jesaja es getan hat. Jesaja Kapitel 6, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Und wenn Jesaja von den Lippen spricht, von seinen Zungensünden, dann ist das nach dem, was Jakobus ausführt, etwas, was den ganzen Menschen betrifft. Nicht nur unsere Zunge, sondern den ganzen Menschen. Beschmutzt und verunreinigt. Darum geht es Jesaja hier. Ich bin unrein vor dir, dem heiligen Gott. Sei mir Sünder gnädig. Buße tun heißt, dass wir Gott Recht geben in seinem Urteil über uns. Das ist es. Dass wir mit ihm übereinstimmen und sagen, ja Herr, du hast Recht. im Blick auf deine Gerichtsandrohung und im Blick auf dein Urteil über mich. Dass wir sagen, ja Herr, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein Sünder. Wir haben uns an bestimmte Begriffe gewöhnt. Wir sprechen von Sünde, wir sprechen vom Sündersein. Vielleicht drücken wir es mal ganz neu so aus. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist es. Das heißt Buße tun. So heißt es dann auch im Lukasevangelium: Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Das war eine Bußtaufe. Indem sie sich dieser Bußtaufe unterzogen, der Taufe des Johannes des Täufers, gaben sie Gott Recht und bekannten, wir sind schlechte Leute. Wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Wir brauchen Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wir haben gegen Gott gesündigt. Das ist es, ihr Lieben, was auch wir tun sollten. Zunächst einmal im Blick auf die Entwicklung in unserem Land. Wir sehen das kommende Gericht Gottes, das jetzt schon im Geiste da ist, durch die Überfremdung, die stattfindet, von Seiten einer anderen Religion und anderer Geister in unserem Land, dass wir sagen, Herr, wir geben dir Recht. Wir haben das nicht anders verdient. Dass deine Gerichtshand ausgestreckt ist, dein Gerichtsarm ausgestreckt ist über das Volk der Reformation. Wir haben das nicht anders verdient. Das heißt Buße tun. Ich war nicht erst versuchen, dagegen zu steuern. Bei allen guten Bemühungen und guten Absichten, die damit verbunden sind, ist das letztlich nicht erfolgsversprechend. Wenn nicht zunächst einmal Gott Recht gegeben wird im Blick auf sein Gerichtshandeln. Wir haben nichts anderes verdient. Dann Gott Recht geben im Blick auf die Gemeinde. Wie sieht es aus in der Gemeinde Jesu insgesamt und auch bei uns? Geben wir Gott Recht? Im Blick auf seine Läuterungsprozesse? Im Blick auf sein Züchtigungshandeln mit uns? Und wie steht es mit uns persönlich? Ja? Geben wir Gott wirklich Recht, auch wenn er bestimmte Dinge anspricht in unserem Leben? Ich sage schon mal, Herr, wenn du auch streng mit mir reden musst, aber rede mit mir, schweige bitte nicht. Das wäre schrecklich. Wenn Gott schweigt, wenn er nicht mehr redet zu uns, wenn das so ist, wie ich es hier in der Kirche in Wupperfeld vor Augen habe, dass da kein Gottesdienst mehr stattfindet. Wenn Gott nicht mehr redet durch sein Wort, wenn er keine berufenen Prediger mehr hat, die das Evangelium verkündigen, das Wort Gottes verkündigen, dann ist das das Schrecklichste, was unserem Volk widerfahren kann. Und ist es das Schlimmste, was dir persönlich widerfahren kann, wenn Gott nicht mehr mit dir redet, wenn er sich zurückzieht und schweigt und überlässt dich deinen eigenen Gedanken, deinem eigenen Wesen, deinem eigenen Willen, deinen eigenen Wegen. Wenn Gott nicht mehr mit dir redet, dann wehe dir. Deshalb, Herr, rede mit uns. Wenn du auch streng mit uns reden musst, aber bitte, bitte rede mit uns und mach uns willig, auf dein Reden zu hören und zu beugen und zu demütigen vor dir und dir Recht zu geben. Wer nicht bereit ist, auf eine Bußpredigt zu hören, wer dazu nicht mehr bereit ist, dem hat der Herr Jesus in seiner Gnade auch nichts mehr zu sagen. So war es bei Herodes. Herodes hatte Johannes den Täufer eigentlich sehr gerne. Er hörte ihn gerne. Aber er war nicht bereit, die Konsequenzen daraus zu ziehen, sich zu beugen und auch von daher, von der Vergebung her, sein Leben zu verändern. Dazu war er nicht bereit. Und dann kam der Tag, an dem er Johannes den Täufer enthaupten ließ. Und als er von Jesus hörte, da wollte er Jesus gerne kennenlernen, wollte mit ihm ins Gespräch kommen. Und wir lesen, dass der Herr Jesus ihm auf seine Fragen keine einzige Antwort gab. Jesus redete mit ihm nicht. Wer sich von Johannes dem Täufer nicht sagen lässt, dem hat der Herr Jesus auch nichts zu sagen. Wer sich nicht in das Licht Gottes hineinstellen lässt und nicht nur von Sünde hören will und von der Verderbnis seines Wesens, dem hat der Herr Jesus in seiner Gnade auch nichts mehr zu sagen. Das wäre eine rechte Adventszeit, wenn man sich ganz neu durch Gottes Wort in das Licht Gottes hineinstellen ließ und das Verborgene unserer Herzen offenbar würde. Ein Ausleger nennt einige Erscheinungsformen der Sünde die Lüge, der Schein, der fromme Schein, ihr Lieben. Jesus nennt die Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler. Da steht ein Wort, das die Bedeutung hat von Schauspieler. Das ist frommer Schein, nach außen hin etwas vorzugeben, was man im Grunde seines Herzens gar nicht ist. Das ist Heuchelei. Also die Lüge, der Schein, die Täuschung über sich selbst, manchmal auch die Täuschung über andere, das ist auch wichtig. Und jetzt kommt's, das Verborgenbleiben ihres Wesens, so nennt er das. Das heißt also, die Sünde scheut das Licht. Sie will nicht offenbar werden. Der Satan arbeitet immer im Dunkeln, in der Finsternis. Er will nicht, dass seine Machenschaften offenbar werden. Deshalb ist das immer so gewesen zu Zeiten der Erweckung, wenn der Geist Gottes mächtig wirkte, dass die Werke des Satans offenbar wurden. Als der Herr Jesus in die Synagoge hineinkam, in Nazareth, da machte sich dieser Besessene bemerkbar, der wahrscheinlich die ganzen Jahre über da saß. Man hielt ihn für einen braven Gottesdienstbesucher. Aber als der Herr Jesus hineinkam in die Synagoge, da wurde der Böse offenbar. Und so ist das auch. Wenn der Heilige Geist wirkt, da wird das Böse in unseren Herzen offenbar gemacht. Und das ist Gnade, weil Gott immer nur offenbar macht, um zuzudecken. Wenn wir das Böse bei den anderen, das wir beobachten, ans Licht zerren, dann ist das etwas ganz anderes, ja. Dann tun wir das, um ihnen zu schaden, weil wir sie nicht lieben, sondern weil wir ihnen im Grunde unseres Herzens gram sind. Dann zerren wir die bösen Dinge im Leben des anderen ans Licht. Wenn Gott Böses offenbar macht in deinem und meinem Herzen, dann immer mit dem Ziel zuzudecken durch das Blut Jesu. Immer Liebe zu üben. Also die Sünde scheut das Licht, sie will nicht offenbar werden vor Gott. Fragen wir uns, warum denn die Pharisäer sich nicht der Bußtaufe des Johannes unterzogen, so entdecken wir einige Hauptsünden. Der Hochmut, der Stolz also, die Eifersucht, die Habsucht, Ehrsucht und damit verbunden auch der Unglaube. Das waren die entscheidenden Blockaden, an denen sie festhielten. Das war's. Das war das Problem bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Nicht, dass diese Sünden überhaupt da waren bei ihnen, sondern dass sie daran festhielten, und zwar eisern festhielten. Der Hochmut zunächst einmal. Es heißt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie hielten sich selbst für fromm. Sie hielten hoch von sich selbst. Sie waren stolz auf sich selbst, eingebildet. Stolz auf das, was sie darstellten in ihrer Frömmigkeit. Und Jesus sagt einmal zu ihnen, wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Vers 15. Ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Ich war stolz, hochmütiges Wesen. Sich für etwas Besonderes halten. Das ist Gott ein Greuel, so sagt Jesus hier. Sollten die Pharisäer etwa ihre Knie gemeinsam mit den Zöllnern und übrigen Sündern beugen? Sollten sie zugeben, dass sie genauso schlecht waren wie die anderen? Der Hochmut, der Standesdünkel, oh ihr Lieben, der Standesdünkel, ja? Das gibt es auch in der Gemeinde Jesu, dass man stolz ist auf bestimmte Titel, ja? Da ist nicht Bruder und Schwester der höchste Titel, sondern der Doktortitel beispielsweise oder Professorentitel. Standesdünkel, das stolze Wesen ist eines der Haupthindernisse für den Empfang des Heils in Christus. Gott kennt den Stolzen von ferne. Stolz ist der entscheidende Charakterzug des Satans. Was man erreicht, verdankt man sich selbst. Es ist erschütternd, wenn man das immer wieder hört aus dem Munde von Sportlern, dass sie sagen, wir haben uns selbst belohnt. Manchmal sagen sie auch, wir haben uns nicht belohnt. Und manchmal sagen sie, wenn sie Erfolg gehabt haben, wir haben uns belohnt. Sie werden nicht mehr belohnt, sie belohnen sich selbst. Ja? Stolz hindert die Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Das ist es, was uns trennt. Voneinander, auch im Miteinander. Nicht wahr? Wenn du kommst hier in die Versammlung als einer, der stolz ist auf irgendetwas, und ich komme in die Versammlung als einer, der stolz ist auf irgendetwas, dann trennt uns das. Wenn wir beide kommen als Sünder, als solche, die nichts zu bringen haben, als ein schmutziges, sündiges Herz, die allein von der Gnade Jesu leben, dann haben wir die herrlichste Gemeinschaft untereinander. Auch wenn schon mal was vorkommt, ja, dann treffen wir uns wieder am Kreuz. Die Eifersucht. Pilatus wusste, dass die Oberen des jüdischen Volkes Jesus aus Eifersucht, aus Neid überantwortet hatten. Die Eifersucht spielt in der Geschichte der Menschheit auch unter dem Volk Gottes eine große verderbliche Rolle. Warum erschlug Kain den Abel? Aus Eifersucht, aus Neid. Gott nahm das Opfer Abels an, das Opfer Kains nicht. Warum haben die Brüder Josefs ihn nach Ägypten verkauft? Sie waren neidisch auf seine Stellung in der Familie. Und wie sah es aus in der Gemeinde zu Korinth? Da war es zu Parteiungen gekommen. Die einen hielten es mehr mit Paulus, die anderen mehr mit Petrus, andere wiederum mit Apollos. Sie sagten, wir gehören zu Petrus, wir gehören zu Paulus, wir gehören zu Apollos. Sie rühmten sich der Vorzüge ihrer Favoriten und wachten eifersüchtig auf deren Stellung in der Gemeinde. Wachten eifersüchtig auf deren Stellung in der Gemeinde. Und da kann man sich gut vorstellen, dass das zu einer Betrübung des Heiligen Geistes führte, vergiftete die Atmosphäre in der Gemeinde zu Korinth. Und es war gut, dass weder Paulus noch Apollos noch Petrus hier Öl ins Feuer gossen. Da wäre die Sache noch schlimmer gewesen. Und so schrieb der Apostel Paulus den Korinthern, darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Paulus ist euer, Petrus ist euer, Apollos ist euer. Sie gehören doch alle euch, sie sind Gehilfen eurer Freude, sie sollen euch dienen. Rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, also Petrus. Es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Die Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen, so lesen wir in den Sprüchen. Die Habsucht, als Jesus übers Geld sprach und sagte, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da heißt es, das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Die waren geldgierig. Die Pharisäer und spotteten über ihn, über das, was Jesus ihnen zu sagen hatte, über das Verhältnis zum Mammon, zum Geld. Die Habsucht hat es aber durchaus nicht immer nur mit dem materiellen Gewinn zu tun. Man kann auch nach Ehre süchtig sein, nach allem anderen, was man unbedingt haben will. Aber man begehrt es eben für sich selbst. Man begehrt es nicht in erster Linie zur Verherrlichung Gottes, sondern man begehrt es für sich selbst. Oftmals auch das Fromme, für sich selbst. Man selbst steht im Zentrum. Gib, gib, gib. Ja? Wir denken an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vater, gib. Das ist unser Ich-Wesen. Das ist die Habsucht unseres Herzens. Und das führt mit Sicherheit immer zum Unglauben. Der Herr Jesus sagte einmal zu den Pharisäern, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Sie trachteten ja nach dieser Ehre. Sie suchten diese Ehre. Und somit konnten sie keinen Glauben haben. Sie waren süchtig nach Anerkennung. Der Glaube dagegen ist Dauerempfänger der Gnade Gottes zur Verherrlichung Gottes. Und das sind nun einige Hauptsünden, die das gottlose und ichbezogene Wesen der Pharisäer und Schriftgelehrten charakterisieren. Und die im Lichte Gottes erkannt und zugegeben werden müssen. Zusammenfassend könnte man sagen, sie hatten kalte Herzen. Sie liebten Gott nicht und sie liebten auch den Nächsten nicht. Sie hatten kalte Herzen Gott gegenüber und auch den anderen gegenüber. Und sie taten nicht Buße darüber. Sie gaben Gott nicht recht. Das war das eigentliche Problem. Und die Frage an uns ist, wann hast du zum letzten Mal deinen Stolz bekannt, deinen Hochmut bekannt vor Gott? Wann hast du zum letzten Mal bekannt, Herr Jesus, jawohl, du hast recht, ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch auf diesen oder jenen? Wann hast du zum letzten Mal vor Gott zugegeben, dass du ein habsüchtiges Herz hast, von Natur aus, und dass diese Habsucht sich immer wieder auch bemerkbar macht? Wann hast du dein mangelndes Vertrauen zu Gott zugegeben? Wann hast du zum letzten Mal gesagt, Herr, ich habe dich gar nicht so richtig lieb und meinen Nächsten erst recht nicht? Von Natur aus habe ich keine Liebe zu dir und keine Liebe zum Nächsten. Wann hast du das zuletzt bekannt vor Gott und zugegeben vor ihm? Wann hast du zum letzten Mal gesagt, Herr, ich habe ein kaltes Herz, ein steinernes Herz? Und es schmerzt mich, dass ich ein solches Herz habe. Oder manchmal muss man vielleicht auch sagen, ich bereue es nicht einmal, dass ich ein solches Herz habe. Ich bereue es nicht einmal. Es tut mir nicht einmal so recht leid. Wann hast du das zum letzten Mal getan? Wann hast du zum letzten Mal zu Gott gesagt, zuletzt gesagt, Herr, ich bin ein schlechter Mensch. Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein schlechter Mensch. Wann hat der Heilige Geist dich zuletzt von Sündhaftigkeit und von der Bosheit deines Herzens überführt? Oder ist es so weit gekommen, dass du schon gar nichts mehr hören willst von Sünde und Gnade? Dahin kann es kommen. Vielleicht sind bestimmte Wahrheiten für dich nur noch leere Worthülsen. Du hörst das Wort Sünde, du hörst das Wort Gnade, du hörst etwas vom Gericht, du hörst etwas von der Gerechtigkeit Gottes in Christus, aber das rührt dein Herz gar nicht mehr so richtig an. Oder hat es vielleicht noch niemals richtig angerührt? Das Herz des Menschen kann abstumpfen gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Und vielleicht haben die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes auf deinen Alltag gar keinen Einfluss mehr. Dein Alltag wird gar nicht davon berührt und geprägt. Dein Leben in der Familie, in der Ehe, im Beruf wird gar nicht mehr davon berührt. Von diesen großen Wahrheiten des Evangeliums. Nun, wenn das so ist, dann lass dich heute, am dritten Advent, dann lass dich heute durch Gottes Wort zur Buße leiten. Auf diese Art und Weise wird ganz neu der Weg geebnet zum Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes in deinem Herzen. Und danach sehnst du dich doch. So heißt es bei Jesaja, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und das war das Ziel der Bußpredigt des Johannes des Täufers. Er verkündigte ihnen, das Heil. Er sagte ihnen, was nicht in Ordnung war in ihrem Leben. Er forderte sie auf, Gott Recht zu geben und von ihren bösen Wegen umzukehren. Gott Recht zu geben, und er wies hin auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist wunderbar. Dass wir nicht stehen bleiben müssen bei unserer Sündhaftigkeit, sondern dass wir unsere Blicke gerichtet bekommen durch den Heiligen Geist auf das Lamm Gottes, auf den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz meinen Hochmut, mein stolzes Herz, meine Habsucht, meine Eifersucht, meinen Unglauben, meine Ehrsucht, all diese bösen Dinge mit in seinen Tod hineingenommen hat. Mein ganzes, gottloses, hartes, steinernes, kaltes Herz hat der Herr Jesus dort auf sich geladen, hat es mit in seinen Tod hineingenommen und hat mich nun teilhaftig gemacht seiner göttlichen Natur, seines göttlichen Lebens, hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, der mich wohl auch immer wieder überführt, aber der mir auch die Herrlichkeit des Sohnes Gottes offenbart. Ach ihr Lieben, ist das nicht wunderbar, dass wir in der Adventszeit eine solche Freude haben dürfen, dass sich das nicht in Mitmenschlichkeit erschöpfen muss und schon gar nicht in irgendwelchen anderen Äußerlichkeiten, so wichtig sie auch sind, sie gehören ja alle dazu, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, aber dass wir vom Zentrum her eine ganz neue, große Freude bekommen ins Herz an unserem Heiland, der Mensch geworden ist, um dich und mich zu erlösen, der deine Habsucht und meine Habsucht, der dein böses und stolzes, steinernes und liebloses Herz und mein böses und steinernes, liebloses Herz mit ans Kreuz genommen hat, mich erlöst hat, dich erlöst hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, welches deine Sünde getragen hat, deine persönliche Schuld. Ist das nicht herrlich? Der Himmel würde sich freuen, wenn in diesem Sinne in der Gemeinde Jesu Advent wäre. Bereitet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wir schließen ab mit einem Lied, das wir gleich auch singen werden. Ihr habt ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack jetzt von dem, was wir singen werden. Es ist ja wichtig, dass wir auch immer wieder wissen, was wir eigentlich singen, ja, vom Inhalt her. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, den Gott aus Gnade allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, macht alle Bahnen recht, die Tal lässt sein erhöht, lasst sein erhöht, macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schlicht. Ein Herz, das Demut liebet, das Gott Recht gibt, ja? Bei Gott am höchsten steht, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiden, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit, aus Güte und Erbarmen, Herr Jesus selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen, so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Amen.